Ja, hallo, in nah und fern. Hier ist das Politopia-Magazin, jeden Mittwoch auf Radio X auf 91,8 MHz. Heute im Studio Thorsten Sinning. Ich habe euch ein ganzes Bündel von Themen mitgebracht, die euch interessieren dürften. Und zwar das Thema Teilzeitarbeit. Wieso wird eine Teilzeitarbeitskraft mit ihren Überstunden erst dann bezahlt, wenn sie mehr als 40 Stunden leistet? Dann habe ich zwei junge Damen hier, die Anne und die Katja, die uns zeigen wollen, wie man koreanische Filme sieht. Sie richten nämlich mit anderen ein Project K Film Festival jeden Herbst aus und sind jetzt schon fleißig dabei, koreanische Filme zu sichten. Dann habe ich ein Interview mit Angela Hoentink aus den Niederlanden. Sie ist Modedesignerin und beschäftigt sich seit Jahren mit Innovationen. Und sie beschäftigt sich insbesondere mit einem ganz neuen Stoff, einem Stoff, aus dem die Träume sind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind Taschen und Kleidung daraus gemacht. Und das ist ein Stoff, der aus Pilzen entsteht. Miotex nennt sich das. Und das wird sie uns erklären, wie sie das verarbeitet, was sie damit macht und wie sie diesen Stoff herstellt in Gewächshäusern. Und ich habe bei der Mainova mal nachgefragt, weil die Mainova hat einen neuen Tarif eingefügt für Neukunden ab dem 3. Januar 2022 und der ist 145% teurer als der Bestandskundentarif und das ist sehr ungewöhnlich, weil normalerweise werden ja alle zum gleichen Tarif mit dem gleichen Strom beliefert. Dieses Jahr aber nicht. Und weshalb das so ist, habe ich die Mainova gefragt. Sie haben uns schriftlich geantwortet. Und in dieser Sendung spiele ich nur Hard Punk. Warum? Weil es eine Musik ist, die sich am wenigsten für Spaziergänge eignet. So, und jetzt geht's los.
Nächster Halt, Frankfurt Hauptbahnhof.
Hier ist das Politopia-Magazin. Es geht jetzt um das Thema Teilzeitarbeit. Das Bundesarbeitsgericht in Kassel hat ein Urteil zur Bezahlung von Überstunden in Teilzeitarbeit in Krankenhäusern gesprochen. Konkret ging es um das Urteil vom 15. Oktober 2021, welches besagt, dass Überstunden von Teilzeitkräften erst dann als Überstunden vergütet werden, wenn sie über der Stundenzahl eines vergleichbaren Vollzeitbeschäftigten liegen. Es geht speziell hier um den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes in Krankenhäusern. Die Klägerin hat im Jahr 1999 angefangen, in einer Klinik als Pflegekraft in Teilzeitarbeit mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 32 Stunden zu arbeiten. Sie leistete Wechselschicht und Schichtarbeit, hat dafür einen monatlichen Dienstplan und erbringt diese Stunden innerhalb dieses Dienstplanes. Die Klägerin leistete im Zeitraum von Januar 2017 bis Juni 2017 über ihre vereinbarten vertraglichen Arbeitszeiten hinaus vorgesehene geplante Arbeitsstunden, die uns auch im Dienstvertrag nicht geplante, ungeplante Arbeitsstunden. Diese aber im regelmäßigen Rahmen der wöchentlichen Arbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten, also nicht mehr als 40 Stunden. Das Krankenhaus wurde jetzt verklagt von ihr, dass sie halt gerne diese Überstunden über ihre reguläre Arbeitszeit von 32 Stunden mit einem Zuschlag von 30% oder 15% nicht nach dem Tarif vergütet haben möchte. Das hat das Gericht nicht so gesehen. Das Gericht sah allerdings eine Normenunklarheit. Also das heißt, die Auslegung dieser tariflichen Regelungen ist unklar, weil nicht klar ist, wann beginnt eine Überstunde. Ist das für eine Teilzeitbeschäftigte jetzt nach 32 Stunden zum Beispiel schon der Fall? Oder gilt das dann auch für Vollzeitbeschäftigte, auch erst nach 40 Stunden? Beziehungsweise was passiert bei einem Vollzeitbeschäftigten oder einer Vollzeitbeschäftigten auf der gleichen Station, die 40 Stunden arbeiten muss und dann erst Überstunden, ja, diese 40 Stunden hinaus bezahlt, zusätzlich bezahlt bekommt, gegenüber einer Kollegin, die 32 Stunden arbeitet und dann Überstunden über ihre 32 hinaus leistet, diese aber dann mit einem Zuschlag vergütet bekommt. Wäre es für die Kollegin, die 40 Stunden arbeitet, nicht dann genauso gerecht zu sagen, Alles, was über 32 Stunden ist, möchte ich auch mit 30% mehr vergütet haben. Das ist also eine Normenunklarheit und das sah hier das Gericht. Deswegen hat es die Tarife so ausgelegt, dass sie sagen, okay, alles, was über der Marke von 40 Stunden für eine Vollzeitarbeitskraft ist, das wird mit einem zusätzlichen Bonus mit dem Überstundenzuschlag bezahlt. Alles, was da drunter ist, sind ungeplante, aber Dienststunden, die nicht als Überstunden anzusehen sind, die dann halt normal bezahlt werden zum normalen Tarif oder auch vielleicht in Urlaub umgewandelt werden oder auch teilweise verfallen. Das ist natürlich eine Regelung, die jetzt erstmal nicht besonders positiv ist für diejenigen, die in Vollzeit arbeiten, die in Teilzeit arbeiten, weil das natürlich unattraktiv ist, dann übermäßige Stunden zu machen. Das Problem ist halt, das Gericht sah hier, dass wenn jemand in einem Dienstplan ist, Überstunden macht, da aber flexibel gehandhabt werden kann, dass halt diese Überstunden auch wieder abgebaut werden können im gleichen Zeitraum, zum Beispiel innerhalb eines Monats, und dann diese Vergütungspflicht nicht eintritt. Soweit dazu. Wie sich das weiterentwickelt, werden wir also dann beobachten, denn das ist natürlich eine wichtige Sache, gerade für Pflegekräfte. Das Problem ist auch, dass halt viele Pflegekräfte gerade in Teilzeit arbeiten, weil Frauen zum Beispiel das mit den Kinderbetreuungszeiten nicht unter den Hut bekommen. Die Kindergärten schließen ja häufig relativ früh und lassen dann nicht zu, dass man Vollzeit arbeitet und dann nach der Schicht das Kind abholt. Auch in Schichtdienst ist es natürlich sehr stressig, wenn man da Vollzeit arbeitet. Deswegen nutzen viele Pflegekräfte gerade diesen Teilzeittarif. Das Problem ist auch, dass der Tarifvertrag halt keine Unterscheidung macht zwischen einer Vollzeit-Teilzeitarbeit. Es ist nicht so flexibel, dass man sagen kann, wir nehmen 32 Stunden als die individuelle Vollzeitarbeitsstelle und vergüten alles, was darüber geleistet wird, sondern dieses Tarifmodell sieht halt vor, dass es Vollzeitarbeiten gibt, die 40 Stunden oder 38 Stunden in dem Regelfall sind. Und alles andere ist dann eine anteilige Anzahl an Arbeitsstunden. Wie sich das weiterentwickelt, werden wir uns ansehen und wir halten euch auf dem Laufenden. Hier im Politopia Magazin begrüße ich ganz besondere Gäste, nämlich aus dem Bereich der koreanischen Kultur. Und da möchte ich doch gleich mal in die Runde fragen, hallo, ist ein schönes neues Jahr, das ist gut, dass es euch gibt. Und wer seid ihr? Stellt euch doch mal kurz vor für unsere Hörer.
Hallo, also ich bin die Anne. Ich bin seit 2018 bei Project K dabei. Und das ist jetzt 2022, mein fünftes Jahr bei Project K.
Okay. Okay, das ist eine ganze lange Zeit und Project J ist da wirklich, findet ja jährlich im Oktober statt, das Filmfestival, ne? So rund um Ende genau. Oktober, November irgendwie um die Ecke, ne? Wenn es also gerade ein bisschen kuschelig wird vom Wetter. Und genau, ein richtiges Kinozeit halt. Vielleicht erstmal kurz, Frankfurt ist ja ein Ort, der für Koreaner eine große Bedeutung hat, weil es viele Deutschland-Dependancen koreanischer Firmen hier gibt. Und dementsprechend gibt es hier eine große koreanische Community. Ich glaube einfach von 30.000 Leuten, die das ausmacht. Habe ich gehört und da ist so ein koreanisches Filmfestival natürlich etwas, was schon so ein Massenereignis ist. Wie organisiert ihr das? Das ist ja doch eine sehr aufwendige Geschichte eigentlich, oder?
Genau, also wir sind ein Verein, wir sind Project K und ich habe auch hier die liebe Katja bei mir, die auch seit 2018 bei Project K dabei ist. Wir sind eben ein ehrenamtlicher Verein. Wir machen das alle nicht hauptberuflich, sondern wir machen das alle neben Studium oder Vollzeitarbeit. Wir sind entstanden durch eine Initiative aus KoreanerInnen hier aus Frankfurt, aber eben auch Studierenden der Koreanistik von der Goethe-Universität. Also wir sind Leute, aber auch aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir haben auch Leute bei uns, die einfach nur leidenschaftliche Filmliebhaber sind und wir setzen uns zusammen in diesem Verein. Und wir organisieren das Filmfestival Was viele Leute vielleicht aber gar nicht wissen, also wir fangen mit der Arbeit nicht 2-3 Monate vor dem Festival an, sondern es ist wirklich eine Arbeit, die sich über das ganze Jahr hinweg streckt. Also wir fangen jetzt auch bald wieder mit den Vorbereitungen an für das diesjährige Filmfestival. Und weil wir das eben ehrenamtlich machen und Non-Profit sind, sind wir natürlich auf Fördergelder und Sponsoren angewiesen. Mhm. Und das Ziel ist es natürlich, die koreanische Kultur, vor allem eben die koreanische Filmkultur, den BesucherInnen näher zu bringen und die eben vorzustellen.
Mhm. Der koreanische Film ist ja etwas ganz Außergewöhnliches. Also es, was ich gesehen habe, das ist eine sehr große Bildersprache, sehr bunt, sehr schrill teilweise, sehr tief von Ausdruck her. Ihr macht die Filme ja auch in Koreanisch mit Englisch oder deutschen Untertiteln. Manchmal sind sie auch übertont oder synchronisiert. Wo kriegt ihr die Filme her? Wo kriegt ihr die Anregungen her? Welche Filme da in diesem jährlichen Festival auftauchen?
Also wir fangen schon von Anfang an des Jahres fangen wir schon an, gucken, welche Filme in dem Jahr rauskommen in Korea. Und dann haben wir eine Liste, wo alle Filme, wirklich alle Filme, die interessant scheinen, die werden aufgeschrieben. Und dann haben wir in unserem Team noch ein kleineres Filmteam und die gucken sich dann alle Filme an und wo es da darum geht. Und dann suchen die aus, welche Filme wir dann zeigen wollen. Und dann müssen wir, dass wir dann die Filmverleihe in Korea anschreiben, dass wir die dann auch hier zeigen dürfen, dass die uns schicken und ja, so funktioniert
das. Ach so, okay, prima. Das heißt also, das sind dann, das ist ja also richtig best of, wenn ich das so höre, ja? Also das ist richtig alles mit Herzblut vorbereitet und
ja, das ganze Jahr wirklich. Mhm. Also jetzt fangen wir schon an, gucken, welche Filme kommen denn raus, welche Filme sind wahrscheinlich interessant, welche Filme sind womögliche Blockbuster oder sonst einfach alle Filme, die interessant scheinen, die wir vielleicht zeigen wollen.
Mhm. Ihr beschränkt euch ja bei dem Festival auch nicht auf den Bereich Film, sondern es gibt ja immer so ein bisschen so, Side-Programm, also ein bisschen so, was in dem Umfeld des Films, wo ja auch sehr viele Leute hier dann auch gerade aus der Community da sind, dann noch gezeigt wird. Da gibt es ja dann die koreanische Küche was einmal, jetzt wegen Corona natürlich jetzt so ein bisschen beschränkt. Was habt ihr da noch so im Programm?
Also wir wollen natürlich den Leuten so viel koreanische Kultur wie nur möglich beibringen und eben ihnen auch das ganze Spektrum, was es da einfach gibt, anbieten. Wir bieten eben auch die koreanische Kultur an in Form unseres Rahmenprogramms. Zum Beispiel, was vor ein paar Jahren bei uns immer sehr beliebt war, als wir es noch vor Ort machen konnten, war eben zum Beispiel Hanbok. Das bedeutet, die Leute konnten vor Ort traditionell koreanische Trachten anziehen und Fotos machen. Wir hatten Taekwondo-Aufführungen, Tee-Zeremonien, Kalligrafien. Wir haben koreanische Spiele angeboten. Dieses Jahr hatten wir auch eine Zusammenarbeit mit Kim Keramics. Dann haben wir eben noch die Keramikkunst angeboten und den Leuten näher gebracht. Dann natürlich das Essen, wie du eben schon gesagt hast. Klar, durch Corona konnten wir jetzt leider kein Essen vor Ort anbieten. Aber vor ein paar Jahren konnten die Leute zum Beispiel vor Ort noch Kimbap machen und das dann vor Ort essen. Das kam super an immer.
Ja, das stimmt. Das ist auch natürlich dann auch was für Kinder und so. Die können ja dann auch mitmachen. Das ist dann auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Das ist ja wirklich ein Familien-Event dann auch wenn das abends ist. Und man kriegt ja auch für eine Karte, kann man ja, glaube ich, mehrere Filme an dem Abend gucken oder so. Das ist ja auch super interessant, weil es ja auch Filme aus total unterschiedlichen Genres sind, die ihr zeigt. Das ist ja jetzt nicht nur ein Genre. Und ich glaube, die koreanische gerade Fernsehindustrie ist ja auch, ich meine, da gibt es ja mehr als jetzt wir nur kennen, gerade in Amerika sehr aktiv. Da gibt es ja auch, glaube ich, sehr viele Produktionen, die in Korea gemacht werden, die auch im amerikanischen Fernsehen total cool ankommen. Und dieser Trend kommt ja auch langsam nach Europa, allerdings sehr viel schwächer, habe ich das Gefühl. Ist das wahr?
Also ja, das ist, ich glaube, das ist auch Teil der Hallyu Wave. Also Hallyu Wave ist die Korean Wave. Das beschreibt halt den Prozess von der koreanischen Popkultur, die dann in Ländern außerhalb Koreas beliebt wird. Das hat angefangen in Ostasien, aber in letzter Zeit ist es dann auch in die westliche Welt gekommen, halt auch mit K-Pop, aber jetzt auch mit Film und Serien, so wie mit Squid Game oder Parasite. Und also Parasite haben wir jetzt auch gezeigt bei uns. Und also dadurch hat man auch gemerkt, durch diese Filme und diese Serie hat die Kultur irgendwie, also die Filme sind voll beliebt geworden. Und auch Squid Game hat ja voll den Hype. Und da würde ich auch sagen, dass es auch nicht nur in Amerika ist, sondern auch in Deutschland, dass man das sehr sieht.
dass man auch zum Beispiel an Halloween Leute in Squid Game Kostümen gesehen hat, so.
Ja, ja, ganz genau. Ja, nee, nee, das ist klar. Also da da tut sich natürlich viel auch jetzt mit den Streamingdiensten und so. Ein ganz anderer Markt als den viele hier beobachten im Jahresfernsehen. Da läuft ja fast gar nichts, aber da im Streaming ist natürlich was ganz anderes dann los. Das ist richtig. Ja. Wie kann man auch, gibt es eigentlich so koreanische Streamingdienste, die man auch hier gucken kann, wo man sich das irgendwie auch die Sprache lernen kann? Das ist ja auch total interessant.
Also die Serien sind tatsächlich die meisten mit Untertiteln, also kann man einfach die Serie gucken und dann mit Untertitel. Sonst kann man einstellen, dass die Sprache, wenn man zum Beispiel Netflix hat, dass die Sprache nicht Deutsch ist. Man kann dann die Sprache also von Netflix an sich auf Englisch machen und dann bekommt man auch andere Sachen angezeigt.
Mhm.
Und halt auch ich zum Beispiel habe meine Sprache auf Englisch bei Netflix und mir werden dann noch mehr koreanische Serien angezeigt. Und die sind dann halt alle auf Koreanisch und dann halt mit englischen Untertiteln.
Ach so, man kriegt dann quasi im Recommendation Engine dann nochmal dann ganze Bandbreite da vorgeführt, okay.
Genau, ja. Mhm. Das ist dann ein bisschen anders, deswegen muss man ein bisschen gucken mit der Sprache.
Ah ja, okay, prima. Mir ist aufgefallen, dass koreanische Kultur, also traditionelle Kultur, ist ja sehr asiatisch. Aber Korea hat ja auch sehr viele westliche Einflüsse. Ich weiß, dass es sehr viele Opernsänger gibt, die aus Korea kommen, die hier studiert haben, auch in Deutschland, in Frankfurt. Und dann zurückgehen und dass auch westliche Musik, also klassische Musik, sehr sehr populär ist in Korea. Ist das so eine Art Kolonialismus oder haben die Koreaner da ihren eigenen Stil entwickelt, das alles in ihre Kultur mit aufzunehmen?
Also ich denke, jede Kultur ist ja irgendwie bis zu einem bestimmten Grad von anderen Kulturen immer beeinflusst und das lässt sich auch überhaupt gar nicht vermeiden. Hm. Was man allerdings sagen kann, ist, dass die koreanische Kultur und ihre Musik, die sind sehr auf das Traditionelle bedacht. Also sie lieben ihre traditionellen Werte, ihre Stile, ihre Art und Weisen. Und das sieht man ja auch zum Beispiel, wenn man als Tourist in Korea reisen geht, dass man oftmals diese Hanbok-Stellen findet, wo man eben als Tourist diese traditionellen Trachten anprobieren kann. Also Koreaner sind sehr stolz auf ihre Tradition und das zeigen sie auch gerne. Und wenn man jetzt mal auf traditionelle Musik zu sprechen kommt, dieses Jahr beim Festival hatten wir eben auch traditionelle Musik von Jin's Park. Das war ein Duo aus Berlin, die kamen extra angereist und die haben traditionell koreanische Musik vor Ort zu unserer Eröffnung gespielt, aber mit so einem modernen Twist. Also Tradition ist für sie sehr wichtig und klar gibt es auch Einflüsse, aber so im Grundbaustein ist diese Tradition sehr wichtig.
Okay, und dann gibt es halt noch die K-Pop-Kultur, aber das ist ja dann eher eine Art Unterhaltungsindustrie, das hat ja dann ist ein ganz anderer Pfad dann nochmal, ne?
Ja, also ich bin mir sicher, dass wir sind jetzt nicht so die K-Pop-Spezialisten, aber sicherlich lässt sich die K-Pop-Industrie auch von traditionellen koreanischen Musikstilen beeinflussen, bin ich mir ziemlich sicher.
Mhm. Okay. Wenn ihr Termine habt, dann könnt ihr die natürlich auch gerne bei uns durchgeben, auch vielleicht dann im da können wir natürlich dann auch gerne das weitergeben, weil ich denke, das ist it's worth to do it, ja. Also es ist wirklich super und eine ganz tolle Welt, die man sich ja erschließen kann. Und wo man auch wirklich Spaß hat dran. Also das ist wirklich ganz toll für ein Volk, was ja so Tatort gewöhnt ist. Da ist ja dann doch im koreanischen Film spritzt viel mehr Blut und die Ereignisse sind dann etwas virulenter. Das ist wirklich eine tolle Bildersprache. Habt ihr noch Termine, die ihr uns vielleicht mitgeben wollt, wo man sich dran orientieren kann oder so, jetzt schon?
Leider noch nicht, weil unsere Vorbereitungen jetzt erst langsam ins Rollen kommen. Aber natürlich können wir sagen, so Oktober, November halten Sie sich frei. Kommen Sie gerne vorbei, wenn Sie Zeit haben. Aber alles Weitere wird natürlich über Social Media bei uns bekannt gegeben, was natürlich unsere Website ist, projectkssfm.de oder auf Insta, Twitter, Facebook, projectkssfm. Da findet man alle Infos. Ja, dann freuen wir uns natürlich auch schon. Ja.
Katja, Anne, ich danke ganz herzlich und wünsche viel Erfolg bei den bevorstehenden Events.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Danke, dass wir auch hier reden konnten und du uns hier eingeladen hast.
Ja, kommen wir doch mal zum Thema Mode. Es war jetzt Fashion Week hier in Frankfurt, die ist jetzt zu Ende gegangen. Und eine Sache, die der Mode natürlich nicht nachsagen kann, ist Nachhaltigkeit, weil Mode wird häufig gemacht nach wechselnden Trends und viele Sachen landen dann vielleicht noch in der Altkleidertonne, meistens aber auch im Mülleimer. Wie kann man Mode nachhaltig gestalten? Mit Textilien, die natürlich nachhaltig sind, die unter nachhaltigen Bedingungen vernäht und zusammengestellt werden. Und das ist eine große Herausforderung, denn viele Textilien sind Kunstfasern, das sind aus Polyester, Polyethylen oder Polyurethan zusammengebaute Fasern, die dann verwebt werden zu Stoffen oder zu lederartigen Materialien. Und das ist natürlich alles nichts für die grüne Tonne, sondern das gehört wirklich in die Abfallverbrennung, weil es sind Kunststoffe, sie verrotten nicht. Wir kennen auch nachhaltigere Materialien, wie zum Beispiel Leinen oder zum Beispiel Baumwolle, wobei Baumwolle mit sehr viel Wasser erzeugt wird. Ich habe eine Modedesignerin kennengelernt, die sich mit diesem Thema beschäftigt und sie ist zu einem neuen Material gekommen, und zwar einer Gewebe, einer Faser, einem faserbasierten Material, was durch Pilze erzeugt wird. Also es werden Fasern, habe ich mir erklären lassen, Fasern genommen und Pilze verwachsen da drin und bilden dann einen eigenen Stoff, den man schneiden kann, den man färben kann, den man also richtig verarbeiten kann und zu wunderschönen Kleidungsstücken und Taschen und Schuhen verarbeiten kann. Auf unserer Webseite politopiamagazin.de kann man auch ein paar von diesen Bildern sehen. Sie sehen also aus, so wie man sich Kunstlederwaren vorstellen kann. Solche Stoffe sind das. Ich spreche heute hier im Politopia-Magazin mit Angela Heuting. Sie kommt aus den Niederlanden. Sie hat eine Firma gegründet, Neffa hieß sie, die sich schon mit Wearables und mit vielen Innovationen im Textilbereich beschäftigt hat. Und jetzt ist sie auf das Material Mykotex gekommen. Sie hat also die gleichnamige Firma auch gegründet. Und Mykotex beschäftigt sich seit einigen Jahren jetzt mit der Herstellung von dem gleichen Material, nämlich Material aufgrund von Pilzen. Und wir werden gleich ein Interview mit ihr führen, hier auf Englisch. Und es ist ein hochinteressantes Thema, weil sie sich natürlich genau das Thema Nachhaltigkeit ausgesucht hat, um hier neues Modedesign zu machen. Und es ist vielleicht auch ein interessantes Thema. Guckt mal auf die Webseite von uns, da findet man auch dann die Links oder auch ein paar Modelle, was sie designt hat, um einfach mal einen Eindruck zu bekommen von einem ganz neuen Material, was wir also so bisher noch gar nicht auf dem Schirm haben. Hello, Angela. Nice to meet you here.
Hi.
In Politopia Magazine on Frankfurt's Radio X. Angela, you're a fashion designer. How long do you work in fashion design now, and what do you do with your company in sustainable development of textiles?
I've been working in the fashion industry since 1999, I think. After graduating from art academy, and I've been working for fashion designers for many years before founding my company in 2008. And I'm working more on sustainable in the fashion when I started the project Mykotex together with a collaboration with Utrecht University in 2014. And in the meantime, we have been developing the idea further, fine-tuning it, growing the material, and now it's an official company. So also to give you some perspective on, you know, sometimes it takes really time to create something.
Cool. Give us half an hour. What is Mykotex? What does it mean to have textiles made of fungus? How does it work?
Mykotex is not only a textile, it's actually a manufacturing method based on fungus. Mm-hmm. What you see right now is that a lot of companies focus on creating materials, but we are taking it one step further where we also looked at, we can create this material in a new way, but can we also create the product in a new way? So we have developed an application method that allows for seamless manufacturing with biomaterials. And so this has a lot more benefits than only working with a sustainable material, because then Now we can remove some of the labor-intensive parts of the process that actually are very hard to do, and we can now have robots doing the work for us. We can replace plastics and leather with a biomaterial, but also we can start producing on-demand and personalized fashion in the future. So meaning that based on your sizes, we can make a garment, and that way, the garment that you buy, you will wear longer because it's made to fit you. And rather than throwing away a garment that we thought it fit, but after half a year, we realized it was actually not fitting and we're not wearing it. So we try to have many ways to improve, you know, how we produce textiles, but also how we use textiles and how we wear it and how we get rid of that.
Mm-hmm. What is this this garment all about? Also, I know cotton, I know linen. What is the feeling? What is the structure of this microtex?
So it has a very smooth feeling. It's taking up the heat of your body quite quickly, so it's very nice to wear. And it is, we position ourselves in between leather and fake leather/plastic. So it has the same look, and depending on the kind of coating you use, it could go towards leather or it could go more towards plastic. But it's really, we're not looking into developing a replacement, but really want to be an addition to the to the fabrics that we have.
Mm-hmm. Where does it grow? Do you have it on fields? Is it in greenhouses and factories, or how do you produce it?
We produce it in a laboratory. Right now in our laboratory, it's on small scale. So think about a couple of grams we grow each week. We're also already working on scaling up, and we're doing this with a scale-up company specialized in pilot production. And there we can already grow it up to 150 liters at the same time. So we're not using any farmland. This can be done indoors. And the benefit of that is that you can grow it all year through, rather than, you know, with cotton, you grow it 6 to 9 months, and then, it's a long time, and we can grow it only in 2 weeks all year around. So, yeah, you can also have less stock.
And you don't need so much land. You don't need so much water, fertilizer, whatever, because you can do it like a champignon factory or something like this. Yeah. Oh, okay.
It's not like champignons because they have a different growing method. Mm-hmm. They grow more on a solid substrate, and we grow it in a liquid medium. So that's a different process. And for champignons, you still need land because, there's a lot of land you need to inoculate to get the champignons out. And we can, and this is mainly horizontal. And you can, of course, stack a bit in horizontal, but yeah, with the bioreactors, they can have a larger surface.
Mm-hmm. Can you color it, the material?
Yes. Yes. You can, actually color it without adding any water. So it's really a sustainable dyeing method that we use.
Cool, absolutely cool. Here in Frankfurt, we have now had a fashion week. This was quite like a fashion fair, but with COVID, you know, it's more like a digital exhibition. Therefore, it would be interesting now that 26 is ended. You can tell us about the styles you do, the design. What is possible with this textile?
This is a good question. So what we start with this is in fashion. So we're looking at developing accessories, apparel and footwear. But we also see that this could be applicable for other industries. And we dare even to say that that there would be options that we can't think of yet, because the manufacturing method of the final product, so the seamless manufacturing, it's such a new method. It has not been done before. And we think that there are plenty opportunities. At the moment, we are working with a selection of companies to create a apparel and accessories for them. And that's what we are working on for the coming year. And hopefully then in next year, we will get some products onto the market.
I learned now with Fashion Week that we have several brands, also labels here in Frankfurt, which are doing design also and selling marketing of clothes. Where can our listeners find information on the internet about you?
We have a website, www.mycotex.nl, where they can see about the process. They can find some information on the founders and also information on how to get in touch with us.
Mm-hmm. Great. We will also place it on our website so that everyone can click on it at least for a week after this transmission. You also received many awards for your designs, for your textile. Can you tell us more about this?
We won the Global Change Award in 2018, and this award is basically the Nobel Prize for fashion innovation. So we were really happy with that one. A recent award that we won actually last December is the Impact Award from Social Innovation Competition. We have also been in the top 10 of the Vogue Yokes Competition. And some others we are part of the social we have a social innovation label.
Mm-hmm.
So yeah, there's quite some things that we won after, and we also had some grants received in the past.
Great. When you design this your designs, do you combine the textiles with each other? How can you do it, for example, to make some special clothes for winter for design reasons?
At the moment, we only develop one material for the seamless manufacturing method, and we're really optimizing the method. So we're trying different biomass that we grew and see what would work best. And once we have developed this, then the goal is to also look into other materials, for example, based from algae or collagen, and to have that in this method as well. But then we will really start also exploring if we could actually combine these materials in one product.
Ah, okay. So, but you are open for new ideas. For example, we have here a college for arts and arts and textiles here in Offenbach near Frankfurt. Someone who would be interested in your textile would also be welcome to get some ideas and to get in exchange with you.
That's always possible. Yes.
Great. Okay. Yeah. I think it's a very good idea to have this sustainable material, because other materials we know are not so very sustainable, or they are plastics. Yeah. Even many people think that they can throw away textiles on compost or whatever, because this is something which can be reused. But it's not like this. Yeah. Most textiles are plastics, and most are sold for one-time use. I learned this is very a pity. Is this Mycotex an answer to this trend to have one-time clothes like Primark's or whatever?
It is not our goal to have our garments only wear once. So we are making our garments so that you can wear them longer. The concept, however, came from the fact that on average, we wear our garments only for 1 or 2 years. So if you think about that and realize that we're putting a lot of effort in making our garments last for 40 years from, for example, a dyeing perspective, if you start thinking about, it's a lifetime of 1-2 years, you can think completely different about the approach of making textiles and making products. And this is why we could develop this concept. Of course, we hope to find a solution or to offer the solution of the problems that are there. We also hope to inspire other companies to think out of the box. What we see right now is that a lot of companies are only focusing on what's happening already in the supply chain. So focusing on, you know, improving the dyeing process or improving cutting and sewing. But we believe that in order to truly innovate the industry, there might be several other options to make garments possible. And yeah, we hope also to inspire others to rethink the way that we are producing. And maybe that there will come in the future even better ideas on how to create a more sustainable product or a regenerative product. Ultimately, we all have the same goal, and that's to produce a better product with less impact. Hopefully we are adding to that.
Mm-hmm. And products made in Europe, although not coming from long way ago, but
what we are working on. Yeah, we really believe in local production, and but also realize that labor in Europe is much more expensive. That's the reason why a lot of companies went to Asia or now they are looking, for example, in Africa, because, you know, they are looking for cheap labor. But if you start looking in a different way to manufacturing, you can find ways on how to automize it. And so you can raise the nice way of employment and not have the labor intensive hard employment, but teach the people to work in a much better environment without having these harmful machines that can hurt you or having bad dyeing processes. So it's ultimately, we think it's also better for the people working in these industries.
Mm-hmm. Okay. Yeah. Great information. And I wish you very good luck with this project, and much success with all your endeavors. And thank you very much, Daniela, for this interview here on Radio X.
Well, thank you for having us.
Der Energiemarkt ist in Bewegung und die Preise sind stark angezogen. Gleichzeitig sind Stromanbieter insolvent geworden oder versorgen ihre Kunden schlichtweg nicht mehr. Die Bynova bietet jetzt Preise für Bestandskunden und viel höhere Preise für Neukunden für 2022 an. Bisher gab es keine Diskrepanz zwischen Bestands- und Neukunden. Wir haben Bynova gefragt, wie sie dazu Stellung nehmen. Bynova schrieb uns darauf, dass der Strom-Klassik-Tarif bisher 32,61 Cent pro Kilowattstunde und ab dem 3. Januar 2022 mit immerhin 79,88 Cent 145% teurer ist. Bei Erdgas für niedrigen Verbrauch gilt bisher ein Arbeitspreis von 11,24 Cent und ab dem 3. Januar 2022 30,14 Cent, eine Preissteigerung von 168%. Für größere Verbraucher ist es sogar eine Preissteigerung von 212%. Die Frage, wenn jemand nach Frankfurt zieht, wird diese Person genauso behandelt wie ein Neukunde, der den Stromanbieter wechseln musste und in die Grundversorgung fällt? Bynova. Die Tarife Bynova Strom Classic 2022 und Bynova Erdgas Classic 2022 gelten ab dem 3. Januar 2022 für Neukunden in der Grund- und Ersatzversorgung. Dazu zählen auch Haushalte, die in das Bynova Grundversorgungsgebiet in Frankfurt am Main ziehen und im Rahmen der Grundversorgung mit Strom und Erdgas versorgt werden. Die Bynova empfiehlt bei einem Umzug auf jeden Fall eine individuelle Tarifberatung und einen Wechsel aus der Grundversorgung in einen alternativen Tarif. Unsere Frage, wenn das so ist, warum ist das nicht unfair gegenüber Menschen, die nach Frankfurt ziehen? Schließlich ist Frankfurt für Neuankömmlinge schon ein teures Pflaster, denn die Mieten sind in den letzten Jahren auch deutlich gestiegen. Bynova dazu, wir versorgen mehrere tausend Haushalte und Gewerbebetriebe, deren Lieferverträge mit Energiediscountern von diesen gekündigt wurden, mit Strom und Erdgas zuverlässig weiter. Die ungeplanten zusätzlichen Strom- und Gasmengen für diese Kunden muss Bynova allerdings selbst zu aktuell sehr hohen Marktpreisen nachbeschaffen. Die Preise orientieren sich an den Kosten, die uns aufgrund der kurzfristigen zusätzlichen Beschaffung von Strom und Erdgas entstehen. Kunden, die von diesem Hintergrund in die Grund- und Ersatzversorgung gelangen, bieten wir eine individuelle Tarifberatung an. Weiter empfiehlt Mainova Kunden und Kundinnen, sich vor der Anmeldung eines neuen Anschlusses über alternative Tarife zu informieren. So gibt es dort eine Telefonnummer in Frankfurt, die man anrufen kann, gebührenfrei. Unsere Frage, der Strommarkt ist liberalisiert und jeder kann sich natürlich einen überregionalen Stromanbieter suchen, aber derzeit gibt es kaum Anbieter, die günstigere Preise anbieten. Mainova bietet auch überregional Strom an, angepasst an das Preisniveau anderer Städte. Ist das fair, als Grundversorger von dieser Situation in Frankfurt preislich zu profitieren? Mainova dazu, um ein mögliches Missverständnis zu vermeiden. Die Preise für Strom und Erdgas unterscheiden sich je nach Wohnort aufgrund der unterschiedlich hohen Kosten, zum Beispiel für Konzessionsabgaben oder Netzentgelte. Als Grundversorger in Frankfurt hat Mainova bisher mehr als 13.000 Kundinnen und Kunden von Fremdanbietern übernommen, die aufgrund der angespannten Marktlage durch die aktuell sehr hohen Beschaffungspreise für Energie in Schieflage geraten sind. Dazu sind wir als Grundversorger gesetzlich verpflichtet. Die ungeplanten zusätzlichen Strom- und Gasmengen muss Mainova allerdings selbst zu aktuell sehr hohen Marktpreisen nachbeschaffen. Deswegen hat Mainova in der Grund- und Ersatzversorgung zum 3. Januar 2022 Neukundentarife für Gas und Strom eingeführt. In diesen Tarifen gibt es einen höheren Arbeitspreis, der sich an der Differenz der Beschaffungskosten orientiert. Wir profitieren nicht davon, so Mainova. Weiter, unsere Bestandskunden profitieren dagegen von unserer langfristigen Beschaffungsstrategie. Durch diese können wir die Auswirkungen der aktuell hohen Großhandelspreise abmildern. Unsere Frage, wie ist Mainova von der Energiewende betroffen? Mainova dazu. Mainova gestaltet die Energiewende in Deutschland aktiv mit. Dies betrifft eine Vielzahl von Unternehmensbereiche. Anfang 2022 beliefern wir beispielsweise unsere Haushaltskunden ausschließlich mit Ökostrom, den sie ohne Aufpreis automatisch von uns erhalten. Wir investieren in erneuerbare Energienanlagen, wie zuletzt durch unsere 25% Beteiligung an einem der größten deutschen Solarparks in Brandenburg mit etwa 175 Megawatt installierter Leistung. Auch bauen wir zum Beispiel unsere PV-Mietstrommodelle zur Gewinnung von Sonnenenergie im urbanen Raum weiter aus. Das gesamte erneuerbare Portfolio der Mainova verteilt sich auf 20 Standorte mit zurzeit 150 Megawatt installierter Leistung. Parallel rüsten wir unser Kohlekraftwerk in Frankfurt bis Mitte 2026 auf Erdgas und den perspektivischen Einsatz klimaneutraler Gase wie Wasserstoff um. In diesem Kontext stellt unsere umweltfreundliche Fernwärme einen wichtigen Baustein der Dekarbonisierung im urbanen Raum dar. Hier integrieren wir zunehmend Biomasse und Abwärme aus Rechenzentren. Gleichzeitig bauen wir unsere Stromnetze für den zunehmenden Strombedarf der Stadt Frankfurt am Main aus, der neben der Dynamik der Stadt beispielsweise getrieben wird durch die Digitalisierung, verbunden mit dem Bau neuer Rechenzentren. Durch die Elektromobilität oder auch durch die Zunahme an elektrischen Wärmepumpen. Soweit Mainova. Dass es auch anders geht, zeigen andere Stadtwerke, die einen geringeren Preisaufschlag auf alle Kunden erheben, wie zum Beispiel die Stadtwerke Aachen oder die Stadtwerke Flensburg. Das wirkt sich dann für die einzelnen Kunden im Centbereich aus und hat den Vorteil, dass Neukunden nicht überproportional bestraft werden dafür, dass sie in einen anderen Tarif wechseln müssen, weil jetzt zum Beispiel ihr alter Stromanbieter wegfällt oder wie hier in Frankfurt häufig ja auch Leute umziehen und dann in einen neuen Tarif wechseln müssen, weil sie den alten natürlich nicht mitnehmen können. Soweit dazu. Wir sind gespannt, was noch im Rahmen der Energiewende auf uns zukommt und wie sich die Preise für die Verbraucher letztendlich entwickeln und welche Maßnahmen dort getroffen werden, um das Ganze sozial gerecht und einigermaßen abgefedert für sozial Schwächere zu halten. So, das war die Politopia-Sendung für heute, den 26. Januar. Mein Name ist Thorsten Sinning und ja, noch einen Terminhinweis vielleicht. Morgen ist ja Holocaust-Gedenktag, nämlich der Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz. Und zu diesem Ereignis ruft die Industriegewerkschaft BCE in Frankfurt-Höchst zu einer Kundgebung auf. Die befindet am 18 Uhr am höchster Schlossplatz statt und um 19.30 Uhr soll es eine Menschenkette um die ehemalige Synagoge am Ettinghausenplatz geben. So, das dazu. Viel Spaß, bleibt gesund und bis nächste Woche.